Ja, hallo, wir sind wieder hier auf der Terrasse im Palais du Festival, mit dem dritten Tag oder der dritten Folge unseres Cannes-Podcasts. Ich bin Philipp Schwarz und ich sitze hier wieder mit Tilka Dritzke, Hanna Pilacik von Spiegel Online und Frederik Jäger. Und wir sprechen heute über den Eröffnungsfilm der Cousin des Réalisateurs, Birds of Passage, und über den Wettbewerbsfilm L'État von Kirill Serebrennikov. Wir fangen mit Birds of Passage an von Ciro Leto und Christina Galeno. Fast, okay. Ich habe es leider, quasi mein Handy ist ausgegangen. Deswegen, Till wird das jetzt richtig aussprechen und auch kurz sagen, worum es in Birds of Passage geht.
Ja, also Birds of Passage von Ciro Guerra und Cristina Gallego ist ein Film, der spielt so in den späten 60ern, dann vor allem in den 70ern, im Norden von Kolumbien, in einer Wayuu-Gemeinde, in der, der Hook ist sozusagen, dass der Protagonist, der dann irgendwie auch durch diesen Film mit dem wir durch diesen Film geschickt werden, einen Brautkauf, also die Familie der Braut setzt einen exorbitant hohen Preis für diese Braut auf und ihm gelingt dann sozusagen auf unwahrscheinliche Weise diesen Brautpreis über Drogenhandel zu zahlen, und insofern ist es die parallele Geschichte eigentlich des Beginns des kolumbianischen Drogenhandels über Marihuana, der dann später zu Kokain wird, und gleichzeitig entspinnt sich aber dadurch, dass diese kapitalistische Dynamik in diese Wayuu-Gemeinden und verschiedenen Familien reinkommt, entspinnt sich so eine Familienfehde, die dann tatsächlich in einen Krieg und in viel Gewalt und Tod führt. Das ist so ein bisschen ein episch erzählter Film in fünf Kapiteln, die Cantos genannt sind. Und führt so ein bisschen, Ciro Guerra hat vor 2 Jahren hier schon mal in Cannes einen Film gehabt, Der Schamane und die Schlange, der dann ja auch in Deutschland ins Kino kam, wo er auch auf ähnliche Weise so Kolonialismusgeschichte und die Geschichte seines Landes in so sehr episch auserzählten, in einem episch auserzählten Narrativ irgendwie verwoben hat.
Ja, soweit zur Einführung. Dann gehe ich einmal die Reihe rum. Hanna, wie hat das für dich funktioniert?
Als Gangstergeschichte sowohl gut als auch schlecht, aber selbst das Schlechte an dem Gangster-Frame oder dem Genre-Frame fand ich super, weil er tatsächlich, wie Till meint, eine Vorgeschichte ist, aber zu halt eben den großen kolumbianischen Drogenkriegen und halt auch eben der filmischen Aufbereitung oder seriellen auch, mit Narcos zum Beispiel, da wurde ja aber auch immer halt eine Romantisierung betrieben, fand ich oft. Also eine Romantisierung der Gewalt, der Helden, die dieser Krieg hervorgebracht hat, und das alles unterwandert dieser Film hier und versucht tatsächlich einfach die Folgen von Gewalt, ihre Mechanismen aufzuzeigen, und verwendet gleichzeitig auch eben so diese ethnische Komponente dazu, halt als tribalistische des Gangster-Epos oder des Mafia-Epos nochmal herauszuarbeiten. Und das finde ich eine sehr interessante Mischung.
Und Frederik?
Ja, ich weiß gar nicht so recht. Ich finde den Film irgendwie auf eine bizarre Art und Weise unnahbar. Also er ist ja daran interessiert, die Protagonisten so zu vermenschlichen. Also die haben was irgendwie sehr, sehr Weiches. Sie werden auch auf eine Art und Weise gefilmt, die irgendwie das betont, dass sie irgendwie nicht diese nicht irgendwie so dazu verdammt waren, Gangster zu sein. Also man hat irgendwie immer den Eindruck, es hätte die Möglichkeit gegeben, dass sie auch andere Lebensfährten verfolgen. Und gleichzeitig ist dann die Geschichte durch starke Ellipsen ja unheimlich unheimlich fatalistisch durchgezogen. Und das ist irgendwie faszinierend, aber auch für mich, es kommt mir nicht sehr nahe.
Ja, mir ging es ja irgendwie ähnlich, dass ich quasi man folgt dieser Mafia-Geschichte irgendwie ähnlich und wird da auch irgendwie mitgenommen. Aber so ganz meinen persönlichen Zugang zu dem Film habe ich dann irgendwie auch nicht genommen. Ich muss nur ganz kurz, also was mir so irgendwie hängen blieb, der Film haben wir jetzt auch gestern erst gesehen, war halt dieses polemisch überzeichnete Bild der Amerikaner, die da hinkommen. Also das sind halt schon so diese so langbärtigen Hippies, die irgendwie nur ein bisschen Spaß am Strand haben wollen und dann aber halt mit ihrer Nachfrage mehr oder weniger die, sag ich jetzt mal, die Ökonomie dieses Landes und auch dieses Volksstammes auf so fast naive Art und Weise zerstören. Das fand ich, ist zwar vielleicht ein sehr polemisches Bild, aber irgendwie eins, das irgendwie nachwirkt.
Weil auch Hanna gerade von Romantisierung sprach und was mir an dem Film sehr gut gefallen hat, ist tatsächlich, dass er dieses bekannte Bild von sozusagen dem Außen, was hereinbricht, also ein kolonialistisches Narrativ von dem Kapitalismus, der in eine irgendwie traditionelle Dorfdynamik hereingebracht wird, eben gerade nicht sozusagen der Gefahr auf den Leim geht, diesen Raum, in das er hereinbricht, quasi zu romantisieren und als so ein homogenes, funktionierendes System darzustellen. Also es geht ihm eher darum, diese beiden Dynamiken, dieses Rituelle und das sozusagen das Kapitalistische, was dann da reinkommt, das verkettet sich auf unglaublich unterschiedliche Weise und führt zu dieser Gewaltspirale. Also es ist nicht ein einfaches sozusagen Außen, was irgendwo reinbricht und dann alles kaputt macht, sondern es gibt da unterschiedliche Logiken, die sich eben ineinander verweben. Und das fand ich eigentlich ganz, dafür ist sozusagen dieses Scorsese-artige Mafia-Epos irgendwie dann genau der richtige Modus, finde ich, der dieser Film findet.
Und er verklärt ja auch nicht die Stammesideen oder Ethiken, weil die sind nämlich genauso kompromittierbar wie die Regeln des Kapitalismus. Also es gibt eine Schamanin, die hat, oder Matriarchin, die das ganze Geschäft hat, eben auch irgendwann mitleitet und die ist genauso kompromittierbar wie halt die Drogenbosse auf allen Seiten und was sie halt an spiritueller Guidance geben sollte, ist letztlich auch an der Gier ausgerichtet und ich finde auch da ist es eben stark, dass beide Seiten halt gar keinen Halt haben in ihren Regeln, obwohl man halt es eigentlich mit einem verklärenden Blick halt auf die Stammesrituale hätte erwarten können, dass die halt eben was stabilisieren, aber da bricht eigentlich auch alles auseinander.
Und das Ritual, mit dem dieser Film beginnt, ist ja tatsächlich auch diese Frau, die über ein Jahr, glaube ich, eingesperrt ist sozusagen, bevor sie dann zur Frau wird in einem Ritual und dann und dann können sozusagen die Werber kommen und um sie werben. Also das ist sozusagen schon beidem zugrunde liegt sozusagen diese eingesperrte Frau. Also da ist, glaube ich, schon auch eine gewisse Patriarchatskritik drin, die eben beidem, also Kapital und Ritual sozusagen, zugrunde liegt.
Vielleicht ein letzter Aspekt, der mir sehr gut gefallen hat, ist die gesamte eigentlich Kameraarbeit. Also ich finde, dass der dann einen sehr schönen Mittelweg findet. Einerseits die Panoramen, die ganzen Landschaften tatsächlich zu nutzen, aber gleichzeitig nicht auszuschlachten. Also ich habe den Eindruck, dass der Film sehr viel weniger auf dieses mythische und beeindruckende der Landschaften abhebt, sondern die eher dann so einfängt durch die Narrative, die eben nicht so beeindruckend sind.
Gut, dann würde ich sagen, wir gehen über gleich zu dem Film, aus dem wir jetzt gerade kommen. Wie gesagt, L'État von Kirill Serebrennikov. Wer möchte in diesen Film einführen? Sonst, ja, Frederik, erklärst du dich bereit?
Ich mache es sehr, sehr kurz. Es ist eine Form von Musiker-Biopic und zwar von zwei Musikern. Basiert, soweit wir das wissen, auf wahren Begebenheiten, aus den Erinnerungen der Freundin, die mit dem einen Musiker zusammen ist und mit ihm auch einen Sohn hat und mit dem zweiten, dem jüngeren, auch anbandelt. Und es ist ein Musical, Musikfilm, der irgendwie auch viel mit Special Effects arbeitet, der immer wieder Momente hat, in denen die Geschichte überführt wird in Traumwelten und der sich für so eine Geschichte rund um, das ist so in den 70er Jahren. Es geht quasi darum, welche Musik irgendwie in Sowjetrussland akzeptabel ist und inwiefern die amerikanischen Einflüsse zum Tragen kommen dürfen und vor allem Musik, die nicht revolutionär ist, sondern eher trivial, inwiefern die gefeiert werden darf.
Ja, es ist sicher so, man spürt das auch raus, dass es so ein Memoiren-Gestus, also so der ein Teil sehr, also auch ins jetzt wertfrei gesagt sentimentale, abgleitende Rückblick auf eine vergangene Zeit ist jetzt, ich weiß nicht, ob der Regisseur da selbst irgendwie mit quasi das erlebt hat oder eben, aber halt, wenn das halt die Memoiren dieser Hauptfigur sind, dann erklärt sich das auch. Till, wie hast du auf den Film reagiert?
Ja, mich hat der Film tatsächlich an einer Stelle verloren und das war tatsächlich dieses erste, was du gerade schon angesprochen hast, dieses erste Musikvideo, wo dann so wirklich mit Special Effect so ein bisschen irgendwie Yellow Submarine-mäßig dann dieses Lied in einem Zug, wo das Ganze in einem Musikvideo einfach überführt wird. Und in dem Moment hatte ich eigentlich gerade angefangen, mich so ein bisschen in diesen Film einzufinden. Davor gibt es eine sehr lange Strandszene. Der Film ist in CinemaScope und Schwarz-Weiß gedreht und ich war gerade so ein bisschen drin in diesem irgendwie Rauchen, Musik machen, Strand, Limbo. Und dann ging das irgendwie in so eine andere Richtung und dann hat er mich so ein bisschen verloren und danach bin ich nicht mehr richtig reingekommen. Also er hat irgendwie was sehr Ungerichtetes, was sehr Lavierendes, was mir oft gefällt an Filmen. In dem Fall hat das für mich aber nicht so richtig funktioniert.
Benjana?
Also Leta heißt der Sommer auf Russisch und das versucht halt eben auf eine Art eine goldene Zeit einzufangen. Einen, der halt die beiden Musiker, um die es geht, auch im Aufstieg sind. Mike, der eine hat eigentlich schon so eine Art von Zenit erreicht und Viktor, manchmal auch sein Konkurrent, zieht mit ihm quasi gleich und gemeinsam hat man das Gefühl, entsteht was. Entsteht halt irgendwie eine Art von Schutzraum im damaligen Leningrad noch. Und einerseits verklärt der Film diese Zeit und er macht das halt eben sehr bewusst, indem er halt auch diese Stilisierung in den Musikvideos übertreibt quasi, aber dann auch immer wieder einmal, so ist es nie passiert. Also es ist auch eine Fiktion, welche Freiräume Musik schaffen kann, das sind vor allem gedankliche, das sind filmische, aber nie reale gewesen. Und es ist eine Fiktion halt eben auch über die Musik und ich finde, da funktioniert das für mich tatsächlich dann sehr gut, weil halt eben auch klar wird, dass das halt was ist, was man in sich trägt, was nicht äußerlich war, der Wert der Musik, sondern der hat sich nur in den Menschen selber und jetzt auch in Kirill Serebrennikows Film materialisiert, dieser Wert der Musik.
Ja, mir ging es eigentlich auch eben ähnlich, dass quasi, also was ich faszinierend war und was für mich eigentlich auch den ganzen Film über so mehr oder weniger getragen hat, war halt diese durch die Musik organisierte Gemeinschaft. Also halt auch dieser Sommer am Strand oder halt dieser Tag am Strand, wo auch quasi die Frage, was man jetzt miteinander tun soll, irgendwie dadurch gelöst wird, dass man halt Musik, irgendjemand macht Musik und alle anderen hören zu und dadurch ist schon irgendwie das so dieses Gemeinschaftsgefühl oder halt einfach so die soziale Interaktion ist da schon irgendwie organisiert dadurch und wird dadurch irgendwie erleichtert und auch offen für, sag jetzt mal, Neuzugänge. Und ich fand tatsächlich auch so diese Konkurrenz zwischen dem alten Musiker, der weiß, dass er quasi seinen Zenit weit überschritten hat, und diesem neuen, der quasi so ein bisschen die Zukunft, die auch nicht mehr, also Rock'n'Roll und Punk ist, sondern halt New Wave und so mit eher, weiß nicht, elektronische, oder ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, wie man das nennen würde, dass das so eben keine Eifersuchtsgeschichte war, sondern wirklich so ein bewusst gestalteter, eine Abdankung, so, die quasi sich über den Film irgendwie hingezogen hat. Ich fand den schwächsten Teil tatsächlich diese Musikvideos. Ich finde auch, die sind vom Gestus her sehr rausgefallen, weil ich meine, da ist es halt wirklich nur so, da war der Film auch so gerührt von seiner eigenen Naivität, wie er sonst eigentlich so ein bisschen nicht ist. Und also die fand ich, ja, fand ich auch irgendwie so problematisch. Ja.
Ich bin mir da nicht so sicher, weil ich glaube, dass der Film also auf eine Art und Weise ein bisschen Kinderfilm ist. Also ich glaube, dass es eigentlich dieses Didaktische und dieses Vermitteln von der Zeit auf eine möglichst eingängige, harmonische auch ja, romantische Art und Weise, dass das eigentlich eher der Kern des Films ist. Und deswegen wären da, die Musikvideos für mich eher kein Bruch damit. Ich glaube, der Bruch wäre eher, dass es ein paar Momente gibt, in denen der Film andeutet, politischer zu sein, als er tatsächlich ist. Und dass er damit eine Fährte legt, die vielleicht den Rest ein bisschen kritischer. Also dass man zum Rest dann kritischer dadurch steht. Ich glaube, dass er eigentlich eher zu sich kommt in dem Moment, wo er sich völlig dem Romantisierenden hingibt.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ich glaube nur, dass quasi in den, ja, das ist wahrscheinlich ein Nuancenunterschied, ob man quasi diese Sentimentalität irgendwie so ein bisschen ausstellt und selbst nochmal betrachtet. Oder ob man sich ihr so komplett hingibt, wie es, wo ich das Gefühl hatte, gerade in diesen Musikvideoszenen irgendwie einfach nur der Fall war. Und ich meine, wenn man diese politische Kontext, es kommt schon irgendwie immer rein, so quasi die, sag ich mal, das Bedauern oder die Schuldgefühle, den großen Ausbruch oder die wirkliche Rebellion nicht gemacht oder nicht, ihrer nicht fähig gewesen zu sein. Aber ja, so wirklich, also das gewinnt dann, so dieses Argument gewinnt nie wirklich an Schärfe. So. Also ein wirkliches Bereuen ist es dann nicht, sondern es ist dann schon so ein bisschen ein Schwelgen in so Erinnerungen.
Mich wundert es eigentlich, dass der nicht politischer ist, weil Kirill Serebrennikov gerade unter Hausarrest steht, seit mehreren Monaten ein Korruptionsverfahren an Hals hat, was absurd ist. Also er ist ja Leiter des Gogol Centers in Moskau im Off-Theater. Und ihm wird unter anderem Korruption vorgeworfen wegen einer Aufführung, die laut Behörden nicht stattgefunden hat, obwohl es mehrere Premieren, Kritiken gibt und es mehrere Vorstellungen gab. Also er wirklich gerade in einer kafkaesken Situation ist. Und für diese Situation finde ich den Film erstaunlich unpolitisch. Er, finde ich, beharrt eher darauf, dass Kunst diesen ganzen eigenen Raum hat und schirmt sich eher davon ab. Und ich finde, das ist halt eine wirklich radikale Geste. Die Zensoren sind halt auch in dem Film präsent. Also die Rockbands müssen ihre Texte vorlegen und müssen sie eigentlich quasi selbst gegen sich auslegen, dass es alles nur lustig gemeint ist und dass es hier nur eine Anprangerung des Alkoholismus unter Jugendlichen geht, wenn es darum geht, ich habe nicht genug Bier getrunken, ich halte den Tag nicht durch. Das sind so kleine humoristische Momente und da ist keine Bitterkeit drin. Und ich finde, die Bitterkeit dem Publikum, was es, glaube ich, hier wirklich darauf anspringen würde, zu versagen, finde ich wirklich eigentlich ziemlich radikal.
Es ist auch witzig, dass die Zensurfigur, also die Zensorin, die da auftritt, eigentlich eine durchaus dann doch versöhnlich gezeichnete Figur ist, die dann irgendwie tief drin dann doch Verständnis hat für das, was man da will und irgendwie, weiß ich nicht, einen Rahmen, den es vielleicht gibt, erlaubt, dass der irgendwie ausgeschöpft wird. Aber ja, ich fand auch irgendwie interessant, also wenn das so quasi um den guten Übergang, ich meine, der Film weiß dann auch nicht genau, womit er enden soll oder mit welcher Note er enden soll. Und am Schluss stehen halt dann auch nur quasi die Lebensdaten, also die Hauptfiguren, also der Lebensdaten. Also da wird dann auch einfach nur so das in die Vergangenheit entrückt und man weiß nicht genau, was man jetzt so genau damit anfangen soll, mit dieser Vergangenheit. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir Schluss, weil wir müssen noch in den nächsten Film hurten und dann sehen wir uns morgen wieder oder hören uns. Ciao.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.